Hallo, ihr hört nachgehört, den Podcast von eurem Campusradio gehört. Wir sind heute wieder zu zweit am Mikro, nämlich einmal mit mir. Ich bin Lisa.
Und ich bin Kiran. Sag mal, Lisa, was steht denn heute bei uns so auf dem Programm?
Ja, wir haben wieder in der letzten Sendung des Semesters, das muss ich sagen, und auch in der letzten Podcast-Folge des Semesters, einige interessante Beiträge. Ich war nicht ganz so faul an Beiträgen, kann ich sagen. Also es geht um ProfessorInnen, die eben weggehen und was das für Auswirkungen hat. Aber auch andere Beiträge, Kiran, oder?
Ja, ganz genau. Denn wir haben, wie bei uns ja eigentlich üblich, auch dieses Mal wieder ein Zeitgeschehen und auch ein Schon-Gehört. Worum es genau bei dem Zeitgeschehen und dem Schon-Gehört geht, erfahren wir dann gleich.
Ja, und daneben haben wir auch einen sehr langen Beitrag, der einer sehr langen Reise gleicht. Da bin ich auch sehr gespannt. Das habe ich damals live verfolgt. Nämlich eine Zugodyssee von Sophie und Sebastian. Ja, wir gehen jetzt aber erstmal zu aktuelleren und anderen Beiträgen.
Die Georg-August-Universität musste zuletzt im Zuge der Exzellenzinitiative einen schweren Rückschlag einstecken. Aber auch in manchen Fachbereichen läuft es nicht sehr gut. Dazu zählt unter anderem der Bereich Sport.
Worum es da genau geht, hört ihr jetzt im nächsten Beitrag. Der Studiengang Sportwissenschaft ist kein kleiner. Insgesamt studieren über 500 Personen im Bachelor Sportwissenschaften oder den Master Sport und Rehabilitation. Hierbei sind Studierende, die Kurse im Rahmen des Fachs Sozialwissenschaften belegen, sowie Masterlehramtsstudenten noch nicht mit eingerechnet. Allerdings spitzt sich die Lage bei den Studierenden zu. Bereits seit dem Wintersemester 2020/21 sind von 3 Professuren Sport- und Gesundheitssoziologie, Trainings- und Bewegungswissenschaft sowie Sportdidaktik 2 vakant. Nun hat die Professorin Ina Hunger für Sportdidaktik einen externen Ruf nach Bremen erhalten und angenommen. Somit verfügt das Institut bald über keine vernünftigen Professuren mehr. Über die Folgen habe ich mit Miriam und Pepe von der Fachgruppe Sport gesprochen, die noch die Zeit der Vollbesetzung miterlebt haben. Schon die aktuelle Situation ohne den Weggang von Frau Hunger sei sehr angespannt.
Dadurch werden halt keine unbefristeten Verträge im Mittelbau ausgeschrieben. Und natürlich ist es auch irgendwie cool, feste Professionen zu haben. Aber das Hauptsächliche, worunter die Studierenden da leiden, ist, dass es halt keinen Mittelbau gibt. Also keine Leute, die die Seminare regelmäßig abhalten. Dann am Anfang ist es dann immer so, dass dann steht da immer so Ende, also noch nicht irgendwie besetzt die ganzen Seminare oder Sportkurse. Und dann wird das immer im Block abgehalten, in den Semesterferien. Das ist halt so für die Studierbarkeit schon mal doof, wenn man ja dann noch ein Praktikum machen muss oder wie auch immer.
Ein weiterer zentraler Punkt ist die Betreuung von Abschlussarbeiten. Miriam habe lange die studentische Stundenplanberatung gemacht und dies aus erster Hand erfahren.
Ich habe ständig Mails bekommen, in denen dann stand so, ja, ich weiß nicht, wen ich noch fragen soll, an wen kann ich mich jetzt wenden, denn ich möchte schon im Sport meine Abschlussarbeit schreiben, aber es hat halt niemand irgendwie noch Kapazitäten. Teilweise sagen die Dozenten, fragt mich mehr als ein Jahr vorher an.
Eigentlich sollten die übrigen Professuren auch zum kommenden Wintersemester wieder besetzt werden. Allerdings habe die Universität das Verfahren laut Miriam und Pepe gestoppt, angeblich, um neue Strukturen zu schaffen. Dies zeigt auch ein Blick auf die Homepage des Instituts. So steht im Newsletter, dass man hoffe, Ende 2023 die Professuren fest besetzt zu haben. Die Bewerbungsfrist für die Professuren war der 28. Februar letzten Jahres. Laut Berufungsmonitor sei man aktuell im Prozess der Sichtung von Bewerbungen. Es sollten zwar Vertretungsprofessuren ausgeschrieben werden, dies hätte aber auch seine Tücken.
Und das sind dann halt Leute, die gehen dann halt schnell wieder und da hängt halt so ein Rattenschwanz an Sachen mit dran. So einmal die Abschlussarbeiten fallen weg. Dann, wenn man eine Klausur bei dem einen Professor nicht besteht, dann kann es halt sein, dass im nächsten Durchlauf wieder ein neuer Professor da ist und du dieselbe Klausur, also quasi dieselbe Prüfung, wo du schon einen Eintrag hast, dass du durchgefallen bist, einen Zweitversuch reingehst, aber es eine ganz andere Klausur ist, weil es ein anderer Professor ist, der andere Anforderungen hat.
Hinzu käme laut Pepe, dass jetzt kurzfristig auch ein Vertretungsprofessor einen Ruf erhalten habe und dadurch eine andere Lehrperson die Vorlesung mache, was auch Auswirkungen auf die Klausur hätte. Ein weiteres Problem sei, dass einige fast nur Lehrer durch Vertretung haben und nicht die Zeit hätten, auf neue ProfessorInnen zu warten.
Das sind ja auch finanzielle Sachen. Es kann halt nicht jeder nochmal sagen, ja, ich studiere jetzt halt einfach 5 Jahre im Bachelor und hoffe, dass irgendwann wer Neues kommt. Sondern da sind teilweise Leute, die ihren Studiengang in 2,5 Jahren durchziehen müssen, weil die einfach sonst nicht die finanziellen Kapazitäten dafür haben und mit Glück vielleicht noch den Master machen können.
Neben diesem Problem leider aber auch die Qualität, was die beiden dem Austausch mit KommilitonInnen entnehmen würden. Dies wäre schade, denn Göttingen böte gute Strukturen. Viele Lehrende müssten sportpraktische Disziplinen übernehmen, für die sie nicht die Qualifikation haben.
Die Anforderungen an einen Dozierenden in der Sportpraxis muss ja nicht sein, unterrichten Sie mal 4 verschiedene Fächer in Sport. Also das kann ja niemand auf dem Niveau irgendwie gewährleisten. Aber weil halt die Stellen eben so miserabel teilweise ausgeschrieben sind, muss das halt einfach passieren. Sonst können irgendwie die Stunden nicht besetzt werden oder sonst müssen halt noch mehr Personen angestellt werden, was dann wieder ein Geldproblem ist.
Die beiden kritisieren auch die Kommunikation mit der Uni. So habe man die Gelegenheit der Samstagsgespräche mit Metin Tolan häufig wahrgenommen und auch Briefe an unterschiedliche Gremien verfasst, ohne dass sich etwas ändern würde. Man habe auch schon Konzepte erarbeitet, die dann aber vom Präsidium wieder verworfen worden seien. Bei einer Sitzung der Fachgruppe habe man nun ein Arbeitsgremium gebildet, um sich noch stärker zu positionieren. Hierbei möchte die Fachgruppe auch mit dem Fachschaftsparlament und Bediensteten kooperieren. Wir werden weiter beobachten, wie sich die Situation am Institut entwickelt.
Da können wir ja gespannt sein, wie es weitergeht. Zuletzt fanden an unserer Universität ja auch die Hochschulwahlen statt. Für uns ist es natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass Männer und Frauen gleichermaßen wählen dürfen. In Deutschland wurde dieses Recht ja offiziell allerdings erst 1918 eingeführt.
Ja, und man würde ja meinen, in europäischen Ländern wäre das schon relativ lange der Fall. Ist es tatsächlich nicht so? Portugal war zum Beispiel sehr spät, 1974, dass das Frauenwahlrecht für alle galt. Vorher war es sehr bildungsbezogen. Aber über einen anderen Fall erzählt uns Bjarne jetzt etwas, nämlich über das Frauenwahlrecht in der Schweiz.
Zeitgeschehen. Eure Campus Radio Zeitreise.
Das Wahlrecht für Männer und Frauen ist für uns heute eine Selbstverständlichkeit, doch musste dieser Aspekt der Gleichberechtigung der Geschlechter über viele Jahrzehnte mühsam erkämpft werden. Einige Länder waren bei der Einführung des Frauenwahlrechts dabei deutlich schneller als andere. Die Schweiz war eines der letzten Länder Europas, das am 7. Februar 1971 das Wahlrecht für Frauen einführte. Im Jahr 1868 verlangten Zürcherinnen erstmals anlässlich der kantonalen Verfassungsrevision das Frauenstimmrecht vergebens. Kurz darauf wurde von erwerbstätigen Frauen der Schweizerische Arbeiterinnenverband gegründet. Dieser forderte erstmals das Stimm- und Wahlrecht für Frauen. In der Folge entstanden weitere Stimmrechtsvereine, die gemeinsam den Schweizerischen Verband für Frauenstimmrecht bildeten. 1904 nahm die Sozialdemokratische Partei das Frauenstimmrecht in ihr Parteiprogramm auf. Ab 1912 galt das Begehren offiziell als Kampfmittel gegen die Ausbeutung des Proletariats durch die kapitalistische Klasse. Zwischen 1914 und 1921 gab es mehrere Abstimmungen über das Frauenstimmrecht, alle Abstimmungen endeten jedoch mit einem negativen Ergebnis. Im Jahr 1929 reichte der Schweizerische Verband für Frauenstimmrecht mit Unterstützung weiterer Frauenorganisationen, der Sozialdemokratischen Partei und der Gewerkschaften auf Bundesebene eine Petition für das Frauenstimmrecht mit 249.237 Unterschriften ein, auch sie blieb jedoch folgenlos. In den 1930er Jahren ging mit der Wirtschaftskrise und dem Erstarken politisch konservativer und faschistischer Strömungen eine starke Rolle der Aufgaben der Frau im häuslichen Bereich einher. Dies rückte die Anliegen der Frauenstimmrechtsbewegung vorübergehend in den Hintergrund. Im Zweiten Weltkrieg setzten sich die Frauenverbände mit der Hoffnung auf politische Rechte verstärkt in der Volkswohlfahrt ein. Dennoch wurden 1940 in Genf und Neuenburg erneut Vorlagen für das kantonale und kommunale Frauenstimmrecht verworfen. Im Nationalrat wurde 1945 ein Postulat für das Frauenstimmrecht an den Bundesrat überwiesen. In der Aufbruchstimmung der ersten Nachkriegsjahre fanden einige Abstimmungen über das kantonale oder kommunale Frauenstimmrecht statt. Sie gingen jedoch alle negativ aus. Trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs in den 1950er Jahren blieb die politische Grundhaltung in der Schweiz weiterhin konservativ. Nur der Kanton Basel-Stadt ermächtigte 1957 seine 3 Bürgergemeinden, das Frauenstimmrecht einzuführen. 1968 plante der Bundesrat die Unterzeichnung der Europäischen Menschenrechtskonvention unter Ausschluss des Frauenstimmrechts. Die Frauenverbände, die eine weitere Verschleppung ihres Anliegens befürchteten, ließen sich von der Frauenbefreiungsbewegung inspirieren und protestierten massiv. Angesichts der ohnehin gesellschaftlich angespannten Lage in den späten 1960er Jahren musste sich der Bundesrat nun mit einer neuen Abstimmungsvorlage zum Frauenstimmrecht beeilen. Da eine Annahme durch die Stimmbürger diesmal wahrscheinlich schien, hielten sich die Gegner zurück. Keine Partei wollte sich die Gunst potenzieller Wählerinnen verscherzen. Am 7. Februar 1971 dann endlich der Erfolg für die Schweizer Frauen. Die Stimmbürger nahmen das eidgenössische Stimm- und Wahlrecht für Frauen mit 65,7% Ja zu 34,3% Nein Stimmen an. 53 Jahre nach Deutschland, 52 Jahre nach Österreich, 27 Jahre nach Frankreich und 26 Jahre nach Italien. Im Zuge der Entwicklung auf Bundesebene führten die meisten Kantone kurz vor, nach oder zeitgleich mit dem eidgenössischen Frauenstimmrecht auch das kantonale und teilweise das kommunale Frauenstimmrecht ein. Manche Gemeinden verzögerten die Einführung des Frauenstimmrechts bis in die 1980er Jahre. In Appenzell Ausserrhoden entschied erst 1989 ein knappes Handmehr an der Landsgemeinde zugunsten des Frauenstimmrechts. Im Kanton Appenzell Innerrhoden brauchte es sogar einen Bundesgerichtsentscheid. Am 27. November 1990 entschied das Bundesgericht, dass auch in Innerrhoden die Frauen ab sofort stimmberechtigt waren.
Zeitgeschehen. Eure Campus Radio Zeitreise.
Da kommen wir mal zu einem völlig anderen Thema, was uns allerdings zu unserem nächsten Beitrag führt. Sag mal, Lisa, wenn du so für die Uni lernst, wie machst du das dann? Hörst du Musik, hörst du Radio oder bevorzugst du doch eher die Stille?
Es ist tatsächlich sehr unterschiedlich und Gemütszustand abhängig und konzentrationsfähigkeitsabhängig. Aber ich würde sagen, es kommt nochmal darauf an, was ich genau mache. Also wenn ich für die Uni arbeite, wenn ich Texte lese, dann höre ich definitiv keine Musik. Außer vielleicht mal so Klassik oder so, aber mit Gesang, das lenkt mich irgendwie eher ab. Dann konzentriere ich mich teilweise auf den Text. Wenn ich so allgemein lernen würde, also vielleicht sowas wie Vokabeln, wenn man eine Sprache lernt, dann vielleicht schon mal Musik, aber auch recht heterogen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich eine Stilrichtung habe. Das ist, wie gesagt, von meinem Gemütszustand abhängig. Wie sieht das denn bei dir aus, Kieran?
Also ich habe da eigentlich eine ziemlich klare Haltung, wenn ich beispielsweise wirklich intensiv für die Uni lerne oder gerade eine Hausarbeit schreibe oder sowas, dann überhaupt keine Musik. Das lenkt mich einfach viel zu sehr ab. Ich kann mich da nicht wirklich konzentrieren und es passt einfach nicht so dazu, finde ich. Aber wenn ich zum Beispiel an meinem Computer sitze und ich sage jetzt mal eher so lockere Aufgaben mache, dann höre ich nebenbei eigentlich mal ganz gerne Radio. Aber auch bevorzugt Sender, wo keine Musik läuft, sondern wo halt wirklich nur so Radioberichte gespielt werden. Denn wenn ich Musik höre, dann schadet das einfach viel zu sehr meiner Konzentration. Beispielsweise könnt ihr auch niemals zum Einschlafen Musik hören. Das funktioniert bei mir einfach nicht.
Also Musik hören kann ich auch nicht zum Einschlafen, aber sehr viel Hörbücher und Hörspiele, das habe ich mir als Kind eingeeignet. Aber was so Lernmusik ausmacht und was für Elina Lernmusik ist, erfahrt ihr jetzt im nächsten Beitrag.
Was für Musik hört ihr so beim Lernen? Einige mögen ja Klassik, andere hören lieber Lo-Fi oder Soundtracks und einige hören sogar gerne Elektronisches wie Techno. Wichtig ist aber anscheinend, dass die Musik nicht zu sehr ablenkt. Etwas Bekanntes ist da gut oder auch etwas mit einem durchgängigen Beat oder Melodie. Sie darf auch ruhig aufregend sein und Energie geben, aber eben auch nicht zu viel. Es ist ein schwieriger Balanceakt. Ich hätte da eine Empfehlung. Es ist ein Lied, das clever gemacht ist und fast schon meditativ wirkt. Nicht nur durch die Länge, sondern auch durch die immer wiederkommenden Leitmotive und Melodien. Ich rede von Long Season von den Fishmans. Wenn man nicht in den Tiefen von YouTube stöbert oder ein Musiknerd ist, dann erkennt man das vielleicht auch nicht. Es lohnt sich aber auf jeden Fall einmal reinzuhören. Nun erstmal etwas zu der Band und zum Lied. Fishmans ist eine japanische Band aus den 80ern und 90ern und gehört zum japanischen Rock-Kanon. Sie haben aber nicht nur Rock gespielt. Oft war ihr Sound auch von Funk, Jazz und Reggae inspiriert. Die Musik klang häufig psychedelisch, abenteuerisch und träumerisch. Sie waren alles in allem schon ziemlich experimentell. Das vielleicht experimentellste Stück ist Long Season, zu Deutsch lange Saison oder Jahreszeit. Es ist eine Weiterverarbeitung von ihrem vorherigen Lied Season und gleichzeitig ein Lied sowie auch ein Album. Das funktioniert, weil das Lied 35 Minuten geht und sich somit als volles Album qualifiziert. Die offizielle Live-Version geht übrigens 45 Minuten, weil die Band das Lied nie auf dieselbe Art und Weise performen wollte und es immer weiterentwickelt hat. Aber das ist nicht das Einzige. Long Season klingt wie eine träumerische Reise durch verschiedene Jahreszeiten, wo man irgendwie nicht so ganz weiß, ob man wach ist oder nicht. Es gibt immer wieder Stellen, wo man nur ein Klavier und Regen hört. An anderen Stellen erklingt eine Geige oder eine Gitarre, die mal gefühlt 20 Meter entfernt gespielt wird oder sogar mal direkt am Mikro. Es gibt Glockenspiele und ganz viele verschiedene Instrumente. Der Gesang ist eher spärlich und wenn, dann mit viel Echo-Effekt, was die träumerische Atmosphäre noch weiter unterstützt. Insgesamt klingt alles sehr weit und irgendwie so, als würde man in einem Wald oder in einem Feld stehen. Zusammengehalten wird Long Season von wenigen Leitmotiven. Diese kurzen Melodien werden immer wieder gespielt, mal zusammen, mal einzeln, mal durch verschiedene Instrumente. Diese Wiederholungen und gleichzeitig kleinen Veränderungen wirken dann irgendwie meditativ und entspannt. Es hält das Gehirn auf Trab und ist währenddessen nicht ablenkend. Die perfekte Musik für meine Lernzeit und vielleicht sogar auch für eure.
So, wenn ihr nach diesem Beitrag auf den Geschmack gekommen seid, auch mal zum Lernen ein wenig Musik zu hören, hätte ich da sogar noch eine Empfehlung für euch. Vor etwas mehr als 2 Jahren haben wir auf unserer Website mal einen Quiz konzipiert, wo ihr ein paar Fragen über euch beantworten könnt und euch darauf basierend dann eine entsprechende Lernplaylist empfohlen wird. Schaut gerne mal nach bei unseren Blogbeiträgen. Das Quiz wurde am 21. Januar 2022 veröffentlicht.
Ja, und jetzt geht's wieder thematisch noch einen Schritt weiter oder beziehungsweise zeitlich etwas zurück. Die meisten von uns müssen in irgendeiner Form während ihres Studiums Bahn fahren. Sei es in die Heimat, zu FreundInnen oder sonst wohin. Dabei begegnen uns immer wieder Tipps, wie man sich möglichst viele Probleme beim Bahnfahren erspart. Was sind denn so deine Lieblingstipps? Also du musst ja eigentlich nicht, um in die Heimat zu fahren, Zug fahren. Du hast es ja relativ nah, aber hast du trotzdem so ein 101 der Bahntipps?
Um ehrlich zu sein, nein. Du hast es ja gerade schon vollkommen richtig angesprochen. Also bei mir reicht bereits das Fahrrad, wenn ich mal meine Eltern oder Freunde von früher besuchen will. Und ich persönlich fahre tatsächlich relativ wenig Bahn. Und vielleicht wirst du mich jetzt für verrückt erklären, aber ich habe tatsächlich auch überhaupt kein Problem mit der Deutschen Bahn. Wahrscheinlich einfach, weil ich halt so selten fahre und deswegen auch so selten Probleme habe und so wenige schlechte Erfahrungen mache. Dementsprechend habe ich eigentlich auch nie irgendwelche Tipps und Tricks gebraucht.
Ich muss ja relativ viel Zug fahren und ich habe in meinem Leben schon sehr viel Zug gefahren, egal ob ich mal die schnelle Variante mit dem ICE bevorzuge oder mit der Regionalbahn. Und ich kann irgendwie dann doch deine Meinung teilen, weil manchmal bin ich zwar genervt, wenn man einen Termin hat und zu spät kommt oder irgendwie vielleicht auch nur einen Kurztrip macht und dann sind schon irgendwie so 5 Stunden weg, weil der Zug zu spät kommt, dann bin ich natürlich auch genervt. Aber ich habe doch relativ viel Empathie und kann es teilweise nachvollziehen. Also wenn zum Beispiel Notarzteinsatz ist, ja okay, dann ist es okay, wenn der Zug zu spät kommt, weil es gibt halt keine andere Option. Es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten, sich Ärger mit der Bahn zu ersparen. Doch selbst wenn man sein Bestes tut, klappt es nicht immer. Das mussten 2 unserer Mitglieder, Sophie und Sebastian, kurz vor Weihnachten bei einer Bahnfahrt erfahren. Und es entstand eine ziemliche Odyssee.
Achtung! Der folgende Beitrag beschreibt Szenen, die für manche Menschen mit Angst vor Zügen traumatisierend wirken können. Der Beitrag beschäftigt sich ebenfalls mit extremer Zeitverschwendung und ungesundem Schlafverhalten auf eine dramatische, aber humorvolle Art und Weise. Bitte nicht nachmachen.
Zugfahren ist in Deutschland immer so eine Sache. Das Internet ist voll mit Rants und Anleitungen, was man beim Zugfahren alles im Kopf haben muss und wie man sich möglichst viel Ärger erspart. Da wäre zum einen eine ausreichend lange Umstiegszeit an Bahnhöfen mit einzuberechnen, möglichst viel Zeit für die Fahrt einzuplanen und möglichst keine knappen Termine direkt nach der Fahrt vereinbaren.
Und all das haben wir, 2 Gehört-Redakteure namens Sophie und Sebastian, an diesem Tage gemacht. Und doch haben wir die verrückteste Bahnfahrt erlebt, die wir bisher in unserem Leben erleben konnten. Willkommen zu Zuggeschehen mit Sophie und Sebastian.
Wir waren 2 von zahlreichen Studierenden der Universität Göttingen, die über Weihnachten mit der Bahn nach Hause fahren wollten. Oder auch mussten, je nachdem. Fahren wollten wir an jenem verhängnisvollen Tag, Donnerstag, der 21. Dezember 2023, mit dem ICE 79 in Richtung Zürich. Die Stimmung war gut im Zug, obwohl wir über die langsamere Regionalbahnstrecke in Richtung Kassel fahren mussten.
Der Raue Bergtunnel, der Teil der Schnellfahrstrecke zwischen Kassel und Göttingen ist, wird noch bis zum 29. Februar 2024 saniert. Eine der zahlreichen Sanierungsbaustellen, welche die Deutsche Bahn aktuell en masse durchführt. Dies bedeutete, statt den knapp 15 Minuten Fahrzeit zwischen Göttingen und Kassel-Wilhelmshöhe, lag die Fahrzeit bei knapp 45 Minuten.
Single-Fahrgäste, bitte beachten Sie folgenden Hinweis aufgrund eines...
Doch es gab ein Problem. Sehr plötzlich.
DB Reiseplanung. Abfahrt in Göttingen um 15.45 Uhr. Wir sollten 16.37 Uhr in Kassel sein. Realität: sitzen irgendwo vor Kassel fest, weil ein Baum in die Oberleitung gefallen ist. Der Streckenabschnitt vor uns hat keinen Strom.
Wir dachten uns beide zu diesem Zeitpunkt nichts Schlimmes. Nur eine normale Oberleitungsstörung, wie man sie so häufig hat. Die würde wohl schon bald wieder beseitigt sein. Doch das passierte nicht. Stunde um Stunde gab es wechselnde Mengen an Ideen, wie der Zug, in dem wir saßen, nach Zürich, Frankfurt, Fulda oder zumindest nach Kassel kommen könnte. Zunächst hieß es warten auf Reparatur, dann warten, dass man zurücksetzen könnte, um nach Fulda zu fahren, dann warten auf zurücksetzen, um nach Göttingen oder nach Hannover zu fahren. Doch all diese Pläne gingen nicht auf. Denn wir hatten es hier mit einem noch größeren Problem zu tun. Zoltán.
Für diejenigen, die sich nicht an Weihnachten oder Neujahr erinnern, Zoltán war ein großes Sturmtief, welches besonders in Nordniedersachsen, Bremen und Hamburg zahlreiche Deiche zum Brechen brachte, zahlreiche Überflutungen verursachte, zahlreiche Keller zum Überlaufen brachte und den Bahnverkehr in ganz Norddeutschland lahmlegte. Allein die versicherten Schäden durch Zoltán lagen laut der Beratungsfirma MSK bei etwa 200 Millionen Euro.
Soweit es uns die Zugleitung erklären konnte, hatte dieses Sturmtief dafür gesorgt, dass unser Zug weder vorwärts nach Kassel noch rückwärts nach Göttingen fahren konnte. Was wir noch nicht wussten: umgestürzte Bäume hatten nicht nur die Oberleitungen blockiert, sondern auch noch gleich die Schienen mit zerstört. Wir waren also stecken geblieben, in einem kleinen Ort namens Spelde bei Stauffenberg, praktischerweise zumindest am Bahnsteig. Knapp 4 Stunden Fußweg entfernt von Kassel-Wilhelmshöhe, etwa 30 Minuten mit dem Auto oder auch knapp 10 Minuten mit dem ICE, in dem wir jetzt festsaßen.
Und so saßen wir dort fest. Die Zugleitung versuchte uns zu versichern, man würde einen Weg vorwärts oder zurückfinden, doch es half alles nichts. Währenddessen verließen einige der knapp 400 Passagiere das steckengebliebene Schiff, meist per Taxi oder Bekannte. Ein Bus mit 80 Sitzplätzen fing gegen Abend an, zwischen Kassel und uns hin und her zu pendeln, teilweise ohne dass die Zugleitung davon wusste. Doch dieser Bus brauchte mehr als eine Stunde pro Runde und es war auch nicht ganz klar, wie lange er das noch tun würde. Die Planlosigkeit einmal zusammengefasst.
Bahnfahren zu Weihnachten ist, wenn die Zugleitung nach 6 Stunden and ongoing immer verzweifelter klingt, wenn Busse irgendwie pendeln, von dem niemand weiß, wenn Strecken freigegeben werden sollen, aber auch irgendwie nicht, und wenn man nicht weiß, wann man wie wo ankommt.
Wir saßen zu dem Zeitpunkt also seit knapp 16.30 Uhr fest. Mehr als 6 Stunden später, um 22.51 Uhr, wurde uns dann schließlich mitgeteilt, wir bleiben über Nacht hier. Wir waren nicht begeistert.
Ich mache jetzt einfach mal eine Sprachnachricht. Stand ist, dieser Zug wird nicht weiterfahren. Wir sind für die nächsten voraussichtlich 8 Stunden in diesem Ort sind wir gefangen. Der Zug wird nicht weiterfahren. Busse kommen ab und zu, sind allerdings unzuverlässig. Taxiunternehmen sind vollständig überfordert. Wir kommen hier nicht weg.
Während wir also auf dem Bahnsteig dieses kleinen Bahnhofs spazieren gingen, versuchten wir zusammen irgendwie einen Plan zu machen, wie es von hier aus weitergehen könnte. Wir hätten zu diesem Zeitpunkt zwar schon mehrfach die Distanz nach Kassel laufen können, allerdings waren wir weder körperlich, geistig noch gepäcktechnisch dazu in der Lage. Eins stand daher für uns fest: wir würden die Nacht im ICE 79 in Spelde bei Stauffenberg verbringen.
Damit waren wir nicht allein. Genauso wenig wie die Zugfahrgäste unseres ICEs allein waren. Besonders in Norddeutschland strandeten zahlreiche Passagiere der Deutschen Bahn und anderen Verkehrsunternehmen in Bahnhöfen, in denen sie gar nicht ankommen wollten. Daher stellte die Deutsche Bahn in einigen Bahnhöfen wie Kassel, Hannover oder Göttingen sogenannte Aufenthaltszüge zur Verfügung. Also im Endeffekt gewärmte ICEs, in denen man im Notfall auch übernachten konnte. Und während Sophie und ich in Spelde bei Stauffenberg auf der einen Seite von Kassel feststeckten, steckte ein uns bekanntes Gesicht auf der anderen Seite fest.
Auch ich bin mit dem Zug am Weihnachten nach Hause gefahren. Bis Fulda ging alles gut, doch in Fulda endete meine Fahrt erstmals.
Das ist Johann, ein ehemaliger Redakteur und in gewisser Weise ein Ehrenmitglied von Gehört.
Als wir in Fulda einfuhren, wurde verkündet, dass wir eine Stunde Verspätung haben, weil wir den Sturm abwarten. Diese Stunde wurde länger und länger. Irgendwann hieß es, dass die Menschen, die nach Hamburg möchten, den Zug nach Berlin nehmen sollen. Dieser könnte noch über eine freie Strecke fahren und würde ankommen. Gesagt, getan, alle Leute aus dem Zug raus, in den neuen Zug rein. Und frohen Mutes wollten wir losfahren, doch auch dort merkten wir, der Zug fuhr nicht. Wir warteten wieder Stunde für Stunde und irgendwann wurde der Zug umgeleitet und wir fuhren über Kassel. Ich dachte, Kassel, Jackpot, das ist ja nah bei Göttingen dran. Denn zu dem Zeitpunkt habe ich mir schon abgeschminkt, diesen Tag noch in Hamburg anzukommen. Doch auch in Kassel lief es nicht rund. Ich wollte mit der Regionalbahn weiter nach Göttingen fahren. Als ich am Kasseler Hauptbahnhof angekommen bin, merkte ich, dass keine Züge mehr für diesen Tag nach Göttingen fuhren. Glücklicherweise habe ich über Instagram noch eine Fahrtgemeinschaft gefunden, die von Kassel nach Göttingen gefahren ist. So gelandete ich in Göttingen, konnte dort schlafen und bin am nächsten Morgen mit dem Metronom nach Hamburg gefahren, denn ein ICE fuhr noch nicht.
Währenddessen in unserem ICE wurde uns um 1.35 Uhr nachts mitgeteilt, dass wir doch nicht bleiben können. Stattdessen sollte unser Zug und damit wir vom Bevölkerungsschutz geräumt werden. Und da wir am südlichsten Zipfel Niedersachsens im Landkreis Göttingen stecken blieben, waren die dafür verantwortlich. Auf Anfrage von Gehört wurde uns mitgeteilt, dass wir der einzige Zug waren, der im Landkreis Göttingen liegen geblieben ist. Die Situation im Landkreis selbst war auch nicht dramatisch genug für den Katastrophenfall. Dennoch blieb der Bevölkerungsschutz aktiv, wenn auch nicht vom Landkreis zentral organisiert, und beobachtete die Lage genau, um notfalls anderswo strategisch Unterstützung zu leisten, beispielsweise mit Sandsäcken oder anderen Einsatzkräften.
Die Zugräumung selbst, auch wenn unterstützt durch den Bevölkerungsschutz, musste allerdings von der Deutschen Bahn selbst organisiert werden. Man versorgte uns zwischenzeitlich mit Getränken, dank Hilfe von der Freiwilligen Feuerwehr. Ironischerweise viele Softdrinks und ein wenig Kaffee, aber nur wenig Wasser. Vermutlich, um uns wachzuhalten, denn die Organisation der Zugräumung dauerte. Trotz des offiziellen Status einer Räumung blieb es bei einem pendelnden Bus und einzelnen Taxen, die hin und her fuhren. Bis wir also in einem Taxi nach Kassel-Wilhelmshöhe saßen, war es knapp 4.30 Uhr nachts.
Und dort erwartete uns schon das nächste Problem. Von Kassel fuhren keine ICEs nach Süddeutschland und einzelne Fahrgäste erzählten uns, es würden auch keine Regionalexpresse mehr fahren. Dies stellte sich zum Glück als falsch heraus und wir hatten doch noch eine Chance, gegen Süden zu fahren, mit Regionalexpress 30 von Kassel nach Frankfurt. Um 6 Uhr morgens, nach 14,5 Stunden für eine Strecke, die gerade einmal 45 Minuten dauern sollte, waren wir nun tatsächlich auf dem Weg in die richtige Richtung.
Der Regionalexpress gab uns beiden auch endlich eine Möglichkeit, sich auszuruhen und zu schlafen. Im ICE war das beim besten Willen aufgrund ständiger Ansagen nicht möglich. Die einzige Stunde Schlaf, die ich in dieser Nacht bekam, war irgendwo zwischen Kassel und Gießen. Angekommen waren wir in Frankfurt um knapp 8.40 Uhr am Morgen. Der Bahnhof stand voller Züge und war doch gleichzeitig gespenstisch leer. Der Grund? Zahlreiche abgestellte Züge, die eigentlich nach Norden fahren sollten, hatten doch die Nacht in einem Bahnhof verbracht. So wie wir und viele Reisende in dieser Nacht. Einen solchen Zug konnten wir dann auch in Frankfurt nehmen. Und obwohl er in Frankfurt übernachtet hatte, war dieser ironischerweise auch verspätet. Knapp 20 Minuten allerdings nur. Das passiert, wenn man einen Zug über Nacht abstellen muss. Er braucht etwas länger zum Einschalten. Von Frankfurt sind wir dann nach Mannheim und dann zu unseren letztlichen Zielorten.
Angekommen sind wir beide nach knapp 20,5 Stunden mit knapp 15 Stunden Verspätung. Die Auszahlung des Geldes aus der Abteilung Fahrgastrechte ist da nur ein sehr schwacher Trost. Und ironischerweise kam diese auch bei Sebastian recht spät. Doch die Erfahrung ist doch eine besondere, einmal so lange unterwegs und verspätet zu sein, das rückt doch vieles in eine andere Perspektive.
Was mich an dem Beitrag sehr gefreut hat, ist, dass wir unser ehemaliges Redaktionsmitglied Johann mal wieder gehört haben.
Definitiv. Mich hat das auch gefreut. Und die Gründe für dieses Chaos war ja das Sturmtief Soltan, was ja ganz Deutschland und auch insbesondere Norddeutschland und auch Teile von Göttingen in Unruhe gesetzt hat, weil es ja auch sehr viel Regen gab. Kieran, hast du das denn auch mitbekommen?
Naja, wie erwähnt, wenn ich nach Hause möchte, dann brauche ich gar keinen Zug, sondern da reicht bereits das Fahrrad oder der Bus. Aber tatsächlich habe ich es auch mitbekommen. Das einmal wollte ich nämlich mit dem Bus in mein Heimatdorf fahren. Allerdings stand da der Sandweg komplett unter Wasser. Das nächste Problem war, dass es dem Busfahrer gar nicht bewusst war. Er ist deswegen nämlich trotzdem straight Richtung Sandweg gefahren und hat dann erst bemerkt, oh hoppla, da komme ich ja gar nicht durch, und ist dann erst gewendet. Das Gute ist, ich bin trotzdem heil angekommen, es war einfach nur ein kleiner Augenblick später.
Ja, und jetzt geht's wieder thematisch weiter und vielleicht auch indirekt weiter nur, weil es ein bisschen an den ersten Beitrag erinnert. Es gibt nämlich nicht nur Probleme an der Sport, sondern auch an der VWL gab es Probleme, muss man mittlerweile sagen. Da hat nämlich auch ein Professor einen Ruf bekommen. Ruf bekommen heißt eben an eine andere Universität, und die kann die Person annehmen oder ablehnen. Und wenn die annimmt, ist die Professur erstmal besetzt und dann vielleicht auch erstmal weg, wenn die finanziellen Mittel nicht da sind. Und worum es da genau geht, erfahrt ihr im nächsten Beitrag, denn ich habe nämlich mit der Fachgruppensprecherin der VWL gesprochen. Am 27. Januar veröffentlichte der FSR Vivi auf seinem Instagram-Account einen offenen Brief an das Unipräsidium sowie den Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und deren Mitglieder wegen des befürchteten Weggangs von Professor Dr. Sebastian Vollmer. Dieser Brief war von vielen Gruppen unterschrieben, wie der Fachgruppe VWL, den Studierenden der Development Economics des Studiengangs Sustainable Development und des Masters Modern Indian Studies, wie der Hochschulgruppe Kritische Wirtschaftswissenschaften, dem sich der AStA anschloss. Ich habe die Fachgruppensprecherin Marisa Grasshoff dazu interviewt. Sie und die Gremienmitglieder hatten es schon vorher erfahren.
Das aber erstmal ein bisschen nach hinten gestellt, weil wir schon auch davon ausgegangen sind, dass unsere Fakultät und auch das Präsidium großes Interesse daran haben, dass Herr Vollmer bleibt, aufgrund seiner Wichtigkeit für den Studiengang oder die Studiengänge, die er leitet.
Es gab ja den Post und den offenen Brief. Wie kam es denn dazu?
Also es gab zuerst eine Gruppe der internationalen Studierenden, die einen Brief an das Präsidium schreiben wollten, einen internen Brief nur von ihnen aus, die Development Economics Studies waren das. Und in die Gruppe wurde ich dann hinzugefügt als VWL-Fachgruppensprecherin, um so ein bisschen meine Einschätzung einfach zu geben. Und dann haben wir aber auch schnell gemerkt, dass wir doch uns noch ein bisschen größere Unterstützung suchen sollen. Also wir sind dann schon aktiv auch auf Gruppen zugegangen, weil eben die Info noch gar nicht bei allen angekommen war. Also die meisten Leute wussten davon noch gar nichts.
Sebastian Vollmer habe eine der größeren Professuren. Er ist hauptverantwortlich für zwei Studiengänge, den Bachelor Development Economics und den Master. Er sei auch Direktor des Centers für moderne Indienstudien und auch für diese Studis verantwortlich. Seine Aufgabe für die Lehre sei zentral.
Macht viele Lehrveranstaltungen über seine Pflichtlehre hinaus. Also deswegen, glaube ich, ist er auch so bekannt bei den unterschiedlichen Studiengängen.
Der Brief ging auch an das Präsidium direkt, aber sie haben bis heute keine Antwort erhalten.
Aber es gibt keine offizielle Antwort, niemand möchte sich dazu äußern. Und am meisten enttäuscht bin ich eigentlich davon, dass das Präsidium nicht geschrieben hat, weil es eben eine sehr große Anzahl an Studierenden ist. Eine Woche vorher hatten schon die Development Master Studierende auch eine E-Mail geschrieben, auf die sie auch keine Antwort gekriegt haben. Also es wird einfach damit umgegangen, es zu ignorieren, was ich ein bisschen schade finde.
Mittlerweile steht fest, dass Herr Professor Dr. Vollmer in Göttingen bleiben wird. Im Interview, welches vor der Entscheidung am vergangenen Wochenende geführt wurde, erörterte Marisa, dass eine Nachbesetzung im Falle des Weggangs eher schwer hätte werden können. Insofern hat die VWL wohl nochmal Glück gehabt.
So, dann haben wir zum Abschluss des Semesters ja nochmal wenigstens eine gute Nachricht, zumindest für die VWL-Studierenden.
Ja, definitiv. Und das war es eigentlich auch schon wieder mit dem Podcast für dieses Semester. Aber wir haben einige Specials vorbereitet. Nämlich zwei Stück. Die erwarten euch im März und Anfang April. Und worum geht es denn in dem einen Special? Ich glaube, das dürfen wir schon vorsichtig verraten.
Ja, wenn wir das dürfen, dann hauen wir es doch einfach mal raus. In unserem ersten Special wird es um das Thema Lieblingsbücher gehen.
Und da bin ich sehr gespannt. Vielleicht kriegen wir neue Inspirationen. Aber bis dahin wünschen wir euch erstmal eine erfolgreiche Klausurenphase.
Und eine schöne Vorlesungsfreizeit. Und falls ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, schaut gerne mal vorbei. Gehört mit OE. OE.
Ansonsten schaut auch gerne auf unserem Blog vorbei, da werden auf jeden Fall einige neue Beiträge kommen. Zuletzt ist da nämlich eine Filmrezension von Louis gewesen über den Film Priscilla. Wir halten euch weiterhin auf dem Laufenden. Tschüss!
Auf Wiedersehen, tschüss!